Deutschlandfunk. Streitkultur.
Heute mit Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen zur Sendung Streitkultur. Vor so etwa 10, 15 Jahren, da waren Veganer in Deutschland noch ein eher unbekanntes Phänomen. Wer bewusst auf Fleisch und alle Arten von tierischen Lebensmitteln verzichten wollte, der musste in Gesprächen immer und immer wieder erklären, was das denn eigentlich ist, dieser Veganismus. Und ob er oder sie auch wirklich keine Milch trinkt. Und was ist eigentlich mit Käse oder Joghurt oder gar mit Honig? Inzwischen ist viel passiert. Vegane Ernährung ist ein Trend geworden. Es gibt Unmengen an Kochbüchern mit veganen Gerichten. Es gibt Zeitschriften und YouTube-Kanäle, die sich speziell an Veganer richten. Vor allem aber gibt es immer mehr Menschen, die sich selbst als vegan bezeichnen. Inzwischen über 1 Million allein in Deutschland, Tendenz steigend. In der Streitkultur geht es deshalb heute um die Frage, Schnitzel oder Tofu, ist die Ernährung der Zukunft vegan?
Also der wichtigste Grund, warum ich Veganerin bin, ist auf jeden Fall das Tierwohl.
Das meiste, was wir mit Tieren heute machen, vor allem in der Massentierhaltung, ist mit massiven Leiden verbunden. Denken Sie nur an die Aufzucht von Tieren, der Weg zum Schlachthof, dann die Massenschlachtungen.
Betrachtet man die Klimabilanz, dann macht die Tierhaltung weltweit 14,5% der menschengemachten Treibhausgasemissionen aus.
Das Ganze ist super ineffizient und super schlecht fürs Klima.
Die vegane Ernährung ist leider nicht vollständig. Einer der wichtigsten Stoffe, gerade für die Entwicklung von Säuglingen, der ist unterrepräsentiert in der veganen Ernährung, nämlich das Vitamin B12.
Wenn wir zu wenig davon haben, können Gehirn, Nerven und auch die Blutzellen geschädigt werden. Veganer sollten deswegen angereicherte Lebensmittel oder aber Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen.
Schnitzel oder Tofu, ist die Ernährung der Zukunft vegan? Das ist unser Thema heute in der Streitkultur. Und darüber diskutieren und streiten mit mir auf der einen Seite Annalena Klapp. Sie ist studierte Ernährungswissenschaftlerin und Autorin und hat gerade ein Buch über Veganismus veröffentlicht. Sie ist uns aus unserem Berliner Funkhaus zugeschaltet. Frau Klapp, ein herzliches Willkommen bei der Streitkultur.
Hallo, Herr Römermann.
Und auf der anderen Seite streitet Bernhard Krüsken. Er ist studierter Agrarwissenschaftler und Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes. Und er ist uns per Internet aus dem Homeoffice im Rheinland zugeschaltet. Herr Krüsken, auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie dabei sind.
Ja, vielen Dank und guten Tag in die Runde.
Bevor es mit der Diskussion so richtig losgeht, bekommt jeder Teilnehmer bei der Streitkultur zunächst einmal die Möglichkeit, die wichtigsten Gedanken zum Thema kurz zusammenzufassen. Den Anfang macht Annalena Klapp. Frau Klapp, ist die Ernährung der Zukunft vegan und warum?
Also unsere Gesellschaft steht heute vor 3 großen Herausforderungen. Erstens müssen wir mit den vorhandenen Ressourcen eine gerechte Ernährung von rund 10 Milliarden Menschen bis zum Jahr 2050 gewährleisten können. Zweitens müssen wir wirkungsvolle Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels ergreifen. Und drittens müssen wir die Bedrohung durch antibiotikaresistente Keime und zoonotische Krankheiten abschwächen. Niemand, der auch nur eines dieser Probleme ernsthaft angehen will, wird um das Thema Veganismus herumkommen. Wir müssen weg von unserem tierfixierten Ernährungsstil und hin zu einer deutlich pflanzlicheren Lebensweise. Unsere höchsten politischen Organe in diesem Bereich, der Weltklimarat, die Welternährungsorganisation und auch die Weltgesundheitsorganisation, sind sich dahingehend alle einig. Und auch immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher entscheiden sich dafür, weniger Fleisch und Kuhmilch und mehr pflanzliche Alternativen zu konsumieren. Wobei nicht zuletzt natürlich auch der ethische Aspekt hier eine große Rolle spielt, weil das Töten von Tieren und deren Betrachtung als nutzbare Ware zunehmend abgelehnt wird. Und durch diesen so wichtigen gesellschaftlichen Wandel werden tierische Lebensmittel irgendwann nur noch Nischenprodukte sein und die Zukunft ist pflanzlich.
Herr Krüsken, Sie haben jetzt das Wort für die Gegenrede. Warum ist für Sie Veganismus nicht die Ernährung der Zukunft?
Ja, 100% vegan ist aus unserer Sicht definitiv kein Zukunftsmodell. Nicht zuletzt, weil es auch mit Blick auf die Herausforderung, die Frau Klapp genannt hat, auch nicht nachhaltig wäre. Wir gehen davon aus, eine gute Landwirtschaft braucht auch eine gute Tierhaltung. Der Ackerbau ist erst so richtig auf die Beine gekommen, als die Nährstoffkreisläufe über die Tiere mit dorthin geführt worden sind. Das war wichtig für Bodenfruchtbarkeit. Ohne eine Tierhaltung würden uns wichtige Komponenten in den landwirtschaftlichen Nährstoffkreisläufen fehlen. Und dann gibt es noch einen wichtigen Punkt, der auch mit Klimaschutz zu tun hat. Es gibt in landwirtschaftlichen Produktionssystemen immer viele Rohstoffe, die nur sinnvoll über den Tiermarken genutzt werden können. Die FAO sagt, das sind 86%. Und wenn Sie auf die großen Flächen mit Grasland und Grünland schauen, die sich nur über Tierhaltung vernünftig nutzen lassen, das sind alles Rohstoffe, auf die wir auch aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten nicht verzichten können. Und last but not least, ich persönlich glaube, dass gute und vor allen Dingen nachhaltig erzeugte Lebensmittel aus einer guten Tierhaltung auch ein Teil von Lebensqualität sind. Deshalb glaube ich zusammengefasst, dass 100% vegan kein Zukunftsmodell und vor allen Dingen kein nachhaltiges Zukunftsmodell ist.
Da waren jetzt schon sehr, sehr viele Punkte drin. Ich hoffe, wir werden auf den einen oder anderen Aspekt im Laufe der nächsten 20 Minuten noch etwas genauer eingehen können. Frau Klapp, zunächst würde mich aber tatsächlich interessieren, wie lange leben Sie denn eigentlich selbst schon vegan und was hat Sie dazu gebracht?
Ich lebe jetzt seit über 11 Jahren schon vegan und dazu gebracht hat mich die ethische Motivation. Also ich wollte nicht, dass Tiere für mich getötet werden und mittlerweile sind es einfach zahlreiche Gründe, die für mich für diese Lebensweise sprechen. Also einmal der gesundheitliche Aspekt, die Tiere natürlich nach wie vor, aber auch der Umwelt- und Klimaschutzaspekt, eine gerechte Ressourcennutzung und tatsächlich auch der gute Geschmack der pflanzlichen Küche.
Also für Sie stand am Anfang tatsächlich vor allem der Tierschutzgedanke im Mittelpunkt und erst nach und nach sind dann auch andere Aspekte dazugekommen.
Richtig.
Sie haben gerade ein Buch veröffentlicht, es heißt Food Revolte, ein vegan-feministisches Manifest. Das Buch können wir jetzt leider hier nicht ausführlich besprechen, aber vielleicht verraten Sie uns zumindest kurz, was hat Veganismus oder vegane Ernährung denn mit Feminismus zu tun? Das klingt für mich als Laien erstmal ein bisschen seltsam.
Ja, also der Feminismus als eine emanzipatorische Bewegung, die gegen Unterdrückung und Ausbeutung kämpft, lässt sich sehr gut mit der veganen Idee zusammendenken. Und auch unsere Ernährung ist ja durchdrungen von patriarchalen Strukturen und damit einher geht eine Aufwertung des Männlichen und eine Abwertung des Weiblichen. Es wird ja zum Beispiel immer gesagt, dass echte Männer Fleisch essen müssen und Männer, die dem nicht Folge leisten, werden in unserer Gesellschaft als Schwächlinge erachtet. Und die pflanzliche Ernährung wiederum ist eher so weiblich konnotiert und hat als angeblich schwache Nahrung lange Zeit eine Abwertung erfahren. Genau das ändert sich ja aktuell. Und es ist schon sehr auffällig, dass besonders aus so eher dem konservativen Lager immer wieder gesagt wird, unsere Ernährung sei ohne tierische Produkte, insbesondere Fleisch, nicht möglich. Es ist also einfach an der Zeit, diese Strukturen und diese Stereotypen zu hinterfragen und Verantwortung zu übernehmen für das Wie und das, was wir in Zukunft essen.
Aber Frau Klapp, ich glaube, das ist ja auch ein Stereotyp. Natürlich ist die Verbindung von emanzipatorischer Grundhaltung oder Politik und Ernährung auch aus Marketing-Gesichtspunkten, Sie verkaufen gerade ein neues Buch, gar nicht ungeschickt, aber ich muss sagen, Sie betreiben ja auch hier Schwarz-Weiß-Malerei. Natürlich kann man sich fleischlos ernähren, das ist ja richtig. Nicht in allen Lebensphasen und nicht in allen Lebenssituationen, aber das ist doch eine Frage auch der persönlichen Wahlfreiheit. Und wir müssen hier, glaube ich, auch sauber auseinanderhalten, was ist hier politische Grundhaltung, philosophische Grundhaltung und was ist nun der tatsächliche ernährungsphysiologisch oder auch vom Funktionieren des Agrarsystems her gedachte Punkt. Also das müssen wir wirklich sauber voneinander trennen, um hier auch nicht in diesen Schwarz-Weiß-Kategorien, die Sie hier aufmachen, uns bewegen zu können.
Ja, also jeder, der sich ein bisschen mit Ernährung auseinandersetzt, weiß, dass man eben soziologische Faktoren niemals trennen kann. Also kulturelle Einflüsse kann man nicht trennen von dem, wie wir handeln und denken. Und von daher ist es ganz wichtig, eben genau das mit einzubeziehen, wenn wir über Ernährung sprechen.
Ja, natürlich ist es wichtig, aber ich wehre mich dagegen, Frau Klapp, wenn Sie hier jeden, der Fleisch isst, sozusagen zum Patriarchen stempeln.
Nee, das mache ich auch gar nicht. Das ist eher so eine gesamtgesellschaftliche...
Das klang jetzt aber gerade ganz anders.
Okay, ich fürchte, an der Stelle müssen wir die Diskussion um die feministischen Aspekte des Veganismus vielleicht mal zurückstellen. Lassen Sie uns noch mal einen Blick auf die eher grundsätzlicheren Fragen richten, vor allem auf die tierethischen, die Frau Klapp ja schon angesprochen hat. Inwiefern, Herr Krüsken, ist es für Sie denn grundsätzlich eigentlich in Ordnung, Tiere zu halten und Tieren beispielsweise auch ein Lebensrecht abzusprechen, in denen man sie schlachtet?
Naja, ich glaube schon, dass es in Ordnung ist und auch vertretbar und gut und richtig ist, Tiere zu halten, wenn man es auf eine ordentliche, artgemäße Art und Weise tut. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Wenn ich eine gute Tiergesundheit habe, wenn ich in der Zeit, wo das Tier gehalten wird, Schmerzen und Leiden vermeide, dann ist es auch zulässig und legitim, die Tiere zu nutzen, ist immer die Frage, was ist das Referenzszenario? Haben wir sozusagen die freie Wildbahn und das selbstbestimmte tierische Leben als Referenz? Oder haben wir nicht die Frage, wenn ich tierisches Leben gar nicht erst sozusagen entstehen lasse, weil ich 100% vegan gehe, dann bin ich auch dieser Frage aus dem Weg gegangen.
Mhm. Frau Klapp, was sagen Sie dazu? Das klingt ja erstmal nicht komplett unlogisch, was Herr Krüsken da sagt.
Ja, sehe ich auch so. Also da würde ich Herr Krüsken tatsächlich sogar zustimmen. Es kommt auf das Referenzszenario an, was man quasi da als Grundlage nutzt. Und sicherlich gibt es auch Haltungsformen, in denen es Tieren deutlich besser geht als jetzt zum Beispiel in der konventionellen Massenhaltung. Aber artgerechte Tierhaltung, das klingt für mich so ein bisschen wie klimafreundliche Braunkohlegewinnung. Es ist ein Widerspruch in sich, denn ja, mein Referenzszenario in dem Sinne ist, dass artgerecht nur die Freiheit ist.
Warum ist beispielsweise auf einem Bio-Bauernhof die Milchkuh nicht artgerecht gehalten?
Also auch da folgt ja einfach eine Nutzung. Die Kuh wird vermutlich eben auch dauergeschwängert, also so eine menschlich initiierte Dauerschwangerschaft. Das ist ja einfach auch schon nicht artgerecht. Der Kuh wird das Kälbchen dann eben auch entrissen nach einer gewissen Zeit, um die Milch natürlich zu nutzen.
Wollen Sie sagen, dass sich Tiere in Freiheit nicht fortpflanzen?
Doch, aber es findet keine dauerinitiierte Schwangerschaft statt und das Kälbchen kann auch bei dem Tier bleiben.
Es gibt auch so etwas wie eine Dauerschwangerschaft nicht. Und nochmal, auch in der freien Wildbahn wird sich das Jungtier von dem Alttier trennen. Aber nochmal, hier sind auch Mythen unterwegs.
Ja, aber das passiert ja durchaus nicht ganz so früh, wie das auf den traditionellen Milchbauernhöfen passiert, oder?
Ja, natürlich. Aber das ist ja auch eine Frage, wie man die Nutzung sagt. Ich will nur mal was zum Referenzszenario sagen. Wir haben ja Nutztierrassen, die ja doch einen recht langen Weg vom Urzustand des Wildtieres bis zu ihrer heutigen Form hinter sich haben. Und dann kann ich natürlich nicht, wenn ich jetzt mal das Schwein nehme, hier das Referenzszenario Wildschwein aufmachen, weil würde ich einem Hausschwein den Lebensumständen eines Wildschweines aussetzen, dann hätten wir mit Sicherheit in einem großen Umfang und auch in nicht vertretbarer Art und Weise Tierleid in Form von Ferkelverlusten, die an die 50% oder 60% rangehen, in Form von Sterblichkeit, von Krankheiten, von Parasiten. Das muss man auch sehen. Deshalb ist es nicht zulässig, einfach zu sagen, Wildnis und Freiheit ist per se gut. Also hier muss man einfach differenzierter hingucken und muss das ein bisschen sorgfältiger analysieren.
Ja, absolut. Aber wie Sie genau das eben geschildert haben, ist es ja eben menschengemacht und deshalb kann auch eine Veränderung menschlich initiiert werden. Das heißt ja nicht, dass wir das von heute auf morgen alles umsetzen, aber man kann durchaus darauf hinarbeiten, dass eben diese ganzen Verhältnisse sich dahingehend eben auch wieder verändern.
Frau Klapp, würden Sie denn sagen, es ist grundsätzlich keine Art von Tierhaltung durch Menschen artgerecht denkbar?
Ich glaube, es ist eine sehr philosophische Frage und ich habe schon auch so einen etwas umfassenderen Blick. Zum Beispiel, wenn sich jetzt Menschen in eher kargen Landschaften von Subsistenzwirtschaft leben.
Das Wort verstehen die Hörer, glaube ich, nicht. Was ist Subsistenzwirtschaft?
Ach so, ja, quasi so eine Selbstversorgung, vor allem in Gegenden, in denen man tatsächlich mit einer Selbstversorgung auch Tiere nutzen muss, weil die Landschaft nicht mehr hergibt. Das gibt es ja definitiv. Da brauchen wir gar nicht drum rumzureden und diesen Leuten brauche ich auch nichts von veganer Ernährung zu erzählen. Aber wir müssen ja auch zukunftsperspektivisch denken. Und die Entwicklung geht ja dahin, dass wir einen sehr krassen Urbanisierungsprozess haben. Das heißt, es werden Megastädte entstehen und der Großteil der Weltbevölkerung wird in Städten leben. Und da müssen wir einfach schauen, wie wir diese Menschen dann auch ernähren können. Und da muss man natürlich deutlich auf ressourcenschonendere Lebensmittel setzen, sprich pflanzlichere Lebensmittel. Mhm. Und das ist eben entscheidend.
Herr Krüsken, was würden Sie denn sagen, wenn ich Sie da... Herr Krüsken, was würden Sie denn sagen, was macht für Sie eine Ernährung der Zukunft eigentlich aus? Was sind da die wichtigsten 2, 3 Kriterien, auf die es ankommt?
Ich will doch mal bei dem Punkt Ressourcenschonung ansetzen, den Frau Klapp gerade in etwas ausweichender Form angesprochen hat. Wir haben ja ein großes Volumen an Ressourcen, Biomasse, pflanzliche Biomasse, die für die menschliche Ernährung nicht ohne weiteres nutzbar sind.
Und was heißt das konkret?
Und das fängt an bei Grasland. Denken Sie hier in Deutschland an das Allgäu oder an Teile von Nordwestdeutschland. Denken Sie an auch andere Teile der Welt, wo eben Graslandschaften prägend sind. Und diese Biomasse können Sie nur über Tierhaltung zur menschlichen Ernährung heranzieht. Und dann weiter gibt es natürlich noch auf dem Weg vom pflanzlichen Rohstoff bis zum Lebensmittel, gibt es Produkte, wie zum Beispiel, wenn Sie aus der Zuckerrübe den Zucker rausnehmen, dann bleibt etwas übrig. Das sind diese sogenannten Zuckerrübenschnitzel.
Also es gibt Flächen, auf denen man keine Lebensmittel
Moment, ich war noch nicht fertig, Frau Klapp. Es gibt dann noch aus der Lebensmittelerzeugung eine ganze Reihe von Nebenprodukten. Das fängt beim Biertreber an und hört bei der Weizenkleie auf. Es wird immer solche Rohstoffe geben, die man nicht wegwerfen sollte, sondern die man auch zu Ernährungszwecken nutzen muss. Und nochmal, schauen Sie in den globalen Süden. Da sind solche Kreislaufsysteme auch zur Ernährungssicherung elementar wichtig. Und Sie können das nicht wegwischen, indem Sie sagen, naja, wir urbanisieren jetzt mal alles.
Ich glaube, Ihr Punkt haben Sie gemacht. Ich würde dann Frau Klapp jetzt noch mal ganz, ganz kurz die Chance zur Gegenrede da geben.
Dankeschön. Erstmal habe ich nie behauptet, wir urbanisieren jetzt alles, sondern das ist einfach ein Prozess, den Zukunftsforscher sagen, sondern das ist keine Forderung oder so. Dann der nächste Punkt. Es gibt Flächen, auf denen man keine Lebensmittel für Menschen anbauen kann. Das ist absolut korrekt. Ein Großteil der landwirtschaftlichen Nutzfläche wird aber für den Anbau von Futtermitteln genutzt, und zwar nicht in Form der Weidehaltung, sondern als sogenannter Ackerfutterbau. Und das heißt,
daran schlimm, wenn wir Fläche für Ackerfutter anbauen?
Genau, das möchte ich jetzt erklären. Das heißt, es werden riesige Mengen Getreide und Hülsenfrüchte angebaut, um sie an Tiere zu verfüttern und dann eine viel kleinere Menge an tierischen Lebensmitteln zu produzieren. Und wenn wir Getreide und Hülsenfrüchte direkt zu Lebensmitteln verarbeiten würden, ohne den Umweg über das Tier, könnten wir deutlich mehr Menschen ernähren. Und man muss auch einfach zum Hintergrund wissen, Deutschland ist einer der Hauptexporteure von Fleisch und Kuhmilch. Und diese riesigen Mengen, die können wir in Deutschland zum Beispiel auch gar nicht über Weidehaltung produzieren, sondern indem wir Soja aus den Ländern des globalen Südens importieren und sie hier an Kühe, Schweine und Hühner verfüttern.
Herr Krüsken. Auch hier hilft der Blick auf die Zahlen, denn wir haben hier einen Nettoexport in Höhe von 10-20% unserer Erzeugung. Also wir sind nicht der führende Agrarexporteur. Und das hat auch mit Nachhaltigkeit zu tun. Wir exportieren beispielsweise solche Teile von Tieren und Teilstücke, die der deutsche Verbraucher einfach nicht schätzt, die aber in anderen Teilen der Welt sehr wohl geschätzt werden. Das sind also, wenn wir schon ein Tier halten und es schlachten und verwerten, dann haben wir auch ethisch den Anspruch, das in Gänze und komplett zu verwerten und nicht dann Teile wegzuwerfen. Das ist die Idee dahinter. Aber nochmal,
Herr Krüsken, ich würde Sie da an der Stelle jetzt trotzdem nochmal unterbrechen, weil wir über einen wichtigen Punkt da tatsächlich nochmal sprechen müssten.
Ackerfutterbau einsteigen.
Ganz kurz bitte.
Das ist sehr wichtig. Ackerfutterbau. Landwirtschaft braucht Diversität in den Fruchtfolgen. Und dazu gehört es eben auch, dass man eben neben Getreide und Hülsenfrüchten, bei deren Verarbeitung übrigens auch Nebenprodukte anfallen, die Tiere ernähren können, brauchen wir immer auch ein Quantum an Kulturarten, an Flächennutzungen, die ich auch nur über die Tiere benutzen kann. Man kann sich über den Umfang streiten, aber es gehört mit zur Nachhaltigkeit, alle Rohstoffe, die Landwirtschaft erzeugt, auch verwerten zu können.
Ich glaube, der Punkt ist angekommen. Lassen Sie uns aber noch mal kurz auf einen anderen Punkt schauen. Lässt sich denn die Art, wie wir uns hier in Deutschland, in Europa momentan ernähren, mit diesem sehr, sehr hohen Fleischanteil, tatsächlich auch so ausweiten, wenn die Menschheitsbevölkerung weiter wächst auf 10 Milliarden Menschen, dass wir damit 10 Milliarden Menschen nach dem gleichen Muster ernähren? Oder sehen Sie da dann doch schon Probleme?
Nein, da sehen wir ganz klar Probleme und Grenzen. Das funktioniert nicht. Das gilt übrigens nicht nur für die Ernährung, sondern das gilt für unseren gesamten Lebensstil, für unser Reiseverhalten, für unseren Energieverbrauch, für unseren sonstigen Rohstoffverbrauch.
Aber wie sieht dann für Sie da an der Stelle eine zukunftsfähige Ernährung aus?
Und deshalb muss eine zukunftsfähige Ernährung vor allen Dingen ressourceneffizient und nachhaltig sein. Und da komme ich wieder auf den Punkt zurück. Um alle verfügbaren Ressourcen nutzen zu können, wird es auch zukünftig einen Anteil an tierischen Lebensmitteln in der Ernährung geben. Der wird niedriger sein und der wird vor allen Dingen im weltweiten Maßstab niedriger sein, als wir ihn hier heute in Deutschland haben. Aber wir werden uns nicht ganz davon lösen.
Ein Punkt, über den wir noch gar nicht bisher gesprochen haben, groß, ist das Thema Gesundheit. Frau Klapp, Sie haben es ganz am Anfang kurz angesprochen, dass das für Sie auch eine Rolle spielt. Was sind denn für Sie die positiven Gesundheitseffekte von veganer Ernährung?
Ja, also erstmal sollte man auch grundsätzlich wissen, dass tierische Produkte kein Monopol auf irgendwelche Nährstoffe haben und dass wir unseren Nährstoffbedarf eben sehr gut auch über pflanzliche Lebensmittel decken können. Und es entspricht ja auch wirklich den nationalen und internationalen Ernährungsempfehlungen, dass wir uns in erster Linie auf der Basis von Gemüse, Obst, Hülsenfrüchten, Vollkorngetreide sowie Nüssen und Samen ernähren sollten. Und das kann man eben noch ergänzen mit tierischen Produkten, man muss es aber nicht. Und das ist eben wissenschaftlicher Konsens. Und was dann eben noch dafür spricht, wirklich komplett auf tierische Produkte zu verzichten aus gesundheitlicher Perspektive, sind die immer wieder auftauchenden Lebensmittelskandale, die vor allem tierische Produkte betreffen. Ich nenne nun mal den BSE-Skandal beim Rindfleisch oder Dioxin in Eiern. Dann das nächste sind antibiotikaresistente Keime und nicht zuletzt auch der Umstand, dass 75% der erwachsenen Weltbevölkerung laktoseintolerant sind, das heißt also gar keine Tier- bzw. Kuhmilch vertragen können.
Herr Krüsken, gibt es vielleicht tatsächlich gute Gründe, zumindest aus gesundheitlicher Sicht, weitgehend auf tierische Produkte zu verzichten für Sie?
Also das Lebensmittelsicherheitsargument möchte ich nicht so stehen lassen, weil es gibt auch sehr hässliche Lebensmittelskandale und Lebensmittelprobleme bei pflanzlichen Produkten. Ob das jetzt ägyptischer Boxhornklee ist, der EHEC-Epidemien mit 50 Toten hervorruft, oder ob das die ganze Welt der Pilztoxine ist. Also da tun sich, glaube ich, die tierischen und die pflanzlichen Lebensmittel nichts. Da müssen wir dran arbeiten, dass das besser wird. Aber gesundheitlich, es ist natürlich so, wenn ich zu viele Kalorien zu mir nehme, dann nehme ich zu viele Kalorien zu mir.
Das liegt für Sie nicht am Fleisch oder am tierischen Eiweiß.
Ob das pflanzlich ist, sondern das ist eine Frage des Ernährungsstils. Und außerdem ist das natürlich auch eine Frage, die wir gerne, oder von denen ich auch sage, die gehören in die persönliche Entscheidung. Natürlich haben wir ein Problem mit Zivilisationskrankheiten, mit Adipositas, mit den damit assoziierten Stoffwechselkrankheiten. Und jemand, der sich 100% tierisch ernährt, wird sicherlich damit große Probleme haben. Aber wir reden ja nicht über 0 oder 100%. Es gibt ja auch noch etwas dazwischen. Und ausgewogene Ernährung ist das Schlagwort, und zu einer ausgewogenen Ernährung gehören auch tierische Produkte. Natürlich nach den Empfehlungen der DGE und der Ernährungswissenschaft, aber so ganz ohne denke ich auch, dass ganz viele Bevölkerungskreise, und jetzt gucke ich wieder auf die Länder außerhalb von Europa, auch damit ein Problem haben. Ja? Bioverfügbarkeit von Mikronährstoffen und tierisches Protein, das ist das Stichwort. Danke.
Ja, und das Problem liegt eben vor allem in den Industrienationen, die ihren Ernährungsstil einfach ändern müssen. Und das sind ja auch die Forderungen der FAO, also der Welternährungsorganisation und der Weltgesundheitsorganisation. Und natürlich kann man immer daherkommen und sagen, alles persönlich, aber letztlich müssen wir auch alle eine gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Und von daher führt kein Weg daran vorbei, tierische Produkte zu reduzieren.
Ja, Frau Klopp, aber da würde es ja theoretisch reichen, wenn man sagt, man wird Vegetarier. Milch und Käse kann man ja trotzdem noch essen. Es fordert die FAO ja nicht, dass alle vegan werden, oder?
Absolut, das ist ja auch das, wovon ich spreche. Aus dieser Perspektive ist es eben vor allem, dass man sagt, pflanzenbasiert. Man kann es mit tierischen Produkten quasi ergänzen aus einer gesundheitlichen Perspektive. Aber es ist eben nicht zwingend notwendig. Und wir müssen einfach schauen, wie wir in Zukunft damit zurechtkommen. Es wird immer Menschen geben, die auch tierische Produkte essen möchten. Und deshalb ist es ja auch so wichtig, dass es Leute gibt, die sich aktiv für eine vegane Ernährung entscheiden, um eben die planetarischen Grenzen nicht zu sprengen.
Naja, wir müssen da schon ehrlich sein. Also jetzt ist die Frage, was meinen wir? Meinen wir eine vernünftige, ausgewogene Ernährung als Zielperson oder meinen wir 100% vegan? Und man kann
eine
nicht sagen, ich trete
vegane Ernährung
jetzt
kann ausgewogen sein. Also das ist ja einfach, das stimmt ja nicht, was Sie da behaupten.
Also ich kann mich aber jetzt nicht hinstellen und sagen, wir stehen hier auf der Bühne für eine 100% vegane Ernährung, damit allgemein der Konsum tierischer Produkte sinkt. Also wenn wir uns hier einig sind, dass auch tierische Produkte nicht in dem Umfang wie heute, aber in einem deutlich reduzierten Umfang zu einer ausgewogenen Ernährung gehören, dann finde ich das schon wichtig, dass auch
den Punkt hat Frau Klapp so nicht gesagt, dass zu einer ausgewogenen Ernährung tierische Produkte dazugehören, sondern sie können sie ergänzen.
Exakt.
Das ist ja, glaube ich, ein Unterschied. Aber es ist ja schon mal schön, dass wir an einer Stelle einen Konsens haben, dass wir insgesamt vielleicht den Fleischkonsum reduzieren müssen. So langsam geht tatsächlich schon unsere Sendezeit zu Ende. An dieser Stelle gibt es noch ein kleines Ritual in der Streitkultur. Wir fragen, was Sie als Gesprächsteilnehmer aus der Debatte mitgenommen haben. Herr Krüsken, gibt es vielleicht einen Gedanken von Frau Klapp, der Sie zumindest ein bisschen ins Nachdenken gebracht hat oder der Sie auch überzeugen konnte?
Ja, ich habe auf jeden Fall gerne mitgenommen, dass sozusagen der moralische Rigorismus des 100% vegan nicht ganz so ausgeprägt ist und dass wir doch noch eine Chance haben für nachhaltige tierische Lebensmittel.
Und Frau Klapp, auch an Sie nochmal die Frage, was haben Sie vielleicht aus dem Gespräch mitgenommen und für einen Gedanken von Herrn Krüsken?
Also mich freut es erstmal sehr zu hören, dass Herr Krüsken vom Bauernverband eben auch sagt, dass tierische Produkte reduziert werden müssen. Das klingt ja dann oftmals doch sehr anders und von daher bin ich dann doch positiv gestimmt, dass wir vielleicht in Zukunft auch uns näher aneinander annähern können.
Und das war's dann auch schon wieder mit der Streitkultur für heute. Vielen Dank an meine beiden Gäste, Ernährungswissenschaftlerin und Buchautorin Annalena Klapp und den Generalsekretär des Deutschen Bauernverbands Bernhard Krüsken. Und im Anschluss an diese Sendung hören Sie hier gleich Kultur heute. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Abend.